SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Eine neue Ausgabe SWR 1. Leute, ich begrüße ganz herzlich Alexander Hennig. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen, Frau Köster.
Sie sind Professor an der Dualen Hochschule in Mannheim. Aber bevor wir dazu kommen, wie wir beim Einkaufen an der Nase rumgeführt werden, blieb gestern Abend Zeit, DFB-Pokal zu schauen?
Nee, ich habe es nicht im Fernsehen geschaut, aber ich habe die Gelegenheit genutzt, in einer urschwäbischen Kneipe zu essen. Und ich habe natürlich mitbekommen, dass das Spiel stattfand. Und ich habe die Diskussionen an den Nachbartischen mitbekommen, wie es denn jetzt mit dem VfB weitergeht.
Und lief ja ganz gut, 1-0.
Ja, DFB-Halbfinale. Und ich glaube ja, mit dem neuen Trainer auch ein ganz guter Einstieg zu Beginn.
Ist die große Frage, kann Sebastian Hoeneß die Saison für den VfB Stuttgart retten? Was glauben Sie?
Also um es mal allgemein zu sagen, hat sich das ja schon öfters gezeigt, dass irgendwie ein neuer Trainer dann auch wieder neuen Schwung mit reinbringen kann. Ich bin in der Frage, was den VfB Stuttgart angeht, ein bisschen befangen, weil ich die ersten 20 Jahre in der Nähe von Köln aufgewachsen bin. Da sucht man das sich nicht aus. Meine Liebe gehört dem ersten FC Köln und da ist der VfB Stuttgart ein bisschen Konkurrent, wenn es um den Abstieg geht. Ich kann aber auf jeden Fall sagen, dass ich mich natürlich freue, wenn so Mannschaften wie der VfB Stuttgart auch in der ersten Fußball-Bundesliga spielen, weil für mich gibt es schon noch die Sehnsucht nach der Bundesliga mit den großen Traditionsvereinen, die auch dieses viele Fanpotenzial mitbringen.
Fußball ist für Sie ein großes Thema. Sie stehen nämlich auf dem Platz, seit Sie 13 sind. Sind Sie Schiedsrichter? Ist es automatisch so, wenn Sie dann ein Spiel verfolgen, Sie gucken immer, was der Schiri macht?
Ja, das ist automatisch so. Und ich glaube, das geht jedem Schiedsrichter so. Übrigens nicht nur beim Fußball, sondern auch, wenn ich andere Sportarten sehe, dann achtet man da auch darauf, was das Schiedsrichtergespann macht. Ich kann es gar nicht so richtig erklären. Ich komme aus einer sehr fußballaffinen Familie. Mein Vater hat uns, mein Bruder und mich gerne mit nach Müngersdorf genommen. Und es war von frühester Kindheit so, dass ich eigentlich das Schiedsrichtergespann am interessantesten fand. Und man kann mit 14 Jahren beim Deutschen Fußballbund dann Jungschiedsrichter werden. Und ich wollte es unbedingt werden und habe vor jetzt knapp 32 Jahren dann die Schiedsrichterprüfung abgelegt.
Wie ist das denn, Ihre Erfahrung als Schiedsrichter? Nutzt Ihnen das etwas im Leben als Professor an der Dualen Hochschule in Mannheim?
Ja, ich glaube, man kann es vielleicht sogar noch einen Schritt vorher sehen. Es hat mir, glaube ich, sehr genutzt, wenn es um die Entwicklung von Persönlichkeit geht. Also wenn man diese Tätigkeit des Schiedsrichters gerne machen möchte und man beginnt dann mit eben jungen Jahren Spiele zu leiten, dann lernt man natürlich vieles. Man lernt den Umgang mit Menschen, man lernt Umgang mit schwierigen Situationen, man lernt Umgang mit Stress, man lernt im Übrigen auch Umgang mit eigenen Fehlern, denn es ist auch eine wichtige Eigenschaft als Schiedsrichter, dass man damit leben muss, dass man vielleicht merkt, in der 10. Spielminute, da war eine Entscheidung jetzt wahrscheinlich nicht ganz richtig, man hat sie jetzt aber so getroffen. Das heißt, ich glaube, dass es sehr persönlichkeitsbildend ist. Und wenn man sich sozusagen dafür interessiert, Schiedsrichter in einer Sportart zu sein, dann glaube ich, dass es einem viel nutzt. Und ich glaube, mir hat das in der späteren, auch beruflichen Laufbahn viel genutzt, dass ich diese Erfahrung gemacht habe.
Ja, ganz unterschiedliche Bereiche haben Sie da gerade schon angesprochen. Umgang mit Kritik beispielsweise, was man als Schiri dann erlebt. Jetzt haben gerade das Ehrenamt große Probleme, Leute zu finden. Merken Sie das auch?
Ja, also bei den Fußballschiedsrichtern merkt man das auch. Wir hatten vor wenigen Jahren noch 70.000 Schiedsrichter in Deutschland, die den Amateurfußball getragen haben. Jetzt sind es noch etwas über 50.000 Schiedsrichter. Auch da merken wir den Rückgang. Es ist weniger ein Problem, dass Schiedsrichter anfangen. Also wir haben durchaus viele, die sich dafür interessieren, aber leider auch viele, die dann sehr schnell wieder aufhören. Und das hat natürlich, das hat etwas damit zu tun, dass sich in Teilen die Stimmung auf den Amateursportplätzen schon geändert hat. Die ist in Teilen rauer geworden. Ich kann jetzt bei mir persönlich sagen, dass ich meistens keine Schwierigkeiten habe. Das hat aber auch viel mit Routine zu tun. Ich habe das auch in höheren Klassen gemacht und mache das eben jetzt sehr lange. Von daher habe ich meist keine Schwierigkeit. Aber junge, unerfahrene Schiedsrichter, die natürlich Fehler machen, die sind dann auch oft starker und auch ungerechter Kritik ausgesetzt. Zum Teil ja sogar auch körperlicher Gewalt ausgesetzt. Und das macht natürlich die Tätigkeit nicht attraktiv. Und dann gibt es viele, die fangen an und hören dann aber auch wieder auf. Das ist ein Problem, denn es wird so sein, dass irgendwann nicht mehr alle Amateurspiele, und ich spreche jetzt nicht nur von den Jugendspielen, sondern auch von den Erwachsenen, nicht mehr mit Schiedsrichtern besetzt sein können.
Sie leiten an der Dualen Hochschule in Mannheim den Studiengang BWL Digital Commerce Management. Das müssen Sie uns erklären, was sich dahinter verbirgt.
Also die duale Hochschule Baden-Württemberg, das ist die größte Hochschule des Landes. Das Besondere an dem Studienmodell ist, dass unsere Studentinnen und Studenten gleichzeitig auch einen Arbeitsvertrag mit Unternehmen haben. In Baden-Württemberg ist ja das duale Studienmodell erfunden worden und deswegen ist es hier auch sehr bekannt. Dieser neue Studiengang BWL Digital Commerce Management, den gibt's jetzt seit 2 Jahren. Wir sind im Corona-Jahr gestartet, ohne dass wir wussten, dass es das Corona-Jahr werden würde. Und es ist eine Verbindung aus einem betriebswirtschaftlichen Studium mit Inhalten rund um die Digitalisierung. Also kein Informatik- oder Wirtschaftsinformatikstudium, aber eine Anreicherung des BWL-Studiums mit Inhalten aus dem Bereich Digitalisierung, weil das heute für alle Dienstleistungsunternehmen wichtig ist.
Jetzt schreiben Sie auf der Website, wer die Welt in der modernen Wirtschaft mitgestalten will, den empfehlen wir diesen Studiengang. Ich sage jetzt mal platt, ein Wirtschaftsminister wird dann aber jemand anderes dann doch.
Gut, um Wirtschaftsminister zu werden, da muss man nochmal ganz andere Fähigkeiten haben und nochmal einen ganz anderen Weg gehen. Aber was wir doch feststellen können und was man überall sieht, auch bei Behörden, auch bei Institutionen, bei Unternehmen, dass letztlich alle Unternehmen heute einen digitalen Kern haben. Das heißt, die Produkte, auch die Prozesse werden durch und durch digitalisiert, weil dadurch die Produkte vielleicht besser oder günstiger oder schneller oder effizienter werden können. Und dafür bilden wir dann junge Leute aus, die sich mit denen, die die digitalen Prozesse gestalten, unterhalten können, die Informatikkenntnisse haben, die grundsätzliche Kenntnisse haben, damit sie Digitalisierung gestalten können.
Bleiben wir noch mal kurz bei dem Beispiel. Würde ein Wirtschaftsminister andere Entscheidungen treffen, wenn er bei Ihnen an der Hochschule gewesen wäre, wenn Sie das jetzt aktuell verfolgen?
Ein Wirtschaftsminister würde vielleicht andere Entscheidungen treffen, wenn er meine volkswirtschaftlichen Veranstaltungen gehört hätte. Das könnte durchaus sein. Ihm wäre in jedem Falle bewusst, aber das wird wahrscheinlich auch den derzeitigen Landeswirtschaftsministern und dem Bundeswirtschaftsminister bewusst sein, wie wichtig Digitalisierung ist und dass die Gestaltung des Wandels hin zu den digitalen Unternehmen auch staatlicherseits gefördert, ermutigt werden sollte und nicht behindert.
Sie haben über die Wirtschafts- und Finanzpolitik der Bundesregierung Brandt und Schmidt geschrieben. Titel: Gut gemeint, schlecht gemacht? Fragezeichen. Wie ist es im Jahr 2023? Auch gut gemeint, schlecht gemacht?
Ja, ich glaube, dass man das schon sagen kann. Also gute Absichten, die will ich zunächst mal allen unterstellen. Schlecht gemacht, da gibt es aber natürlich auch einige Beispiele, wo man sagen kann, dass die Ziele, die man hat, vielleicht nicht erreicht werden. Es gibt viele Diskussionen zum Thema Energiewende, Diskussionen zu der Frage, ob es sinnvoll ist, zum Beispiel Angebotskapazitäten auf dem Strommarkt zu verknappen, ob es dem Klimawandel tatsächlich hilft, Kernkraftwerke abzuschalten und dafür Kohlekraftwerke anzuschalten. Ich glaube, dass man da an der Stelle immer unterscheiden muss, ob die Absichten gut sind und welche Wege man finden kann. Da hat sich in den letzten Jahren so ein bisschen ein Weg rausgeprägt, dass gerade staatlicherseits häufig geglaubt wird, dass durch staatliche Eingriffe, durch Interventionen Ziele erreicht werden. Ich glaube eher daran, dass es die Freiheit, der Anpassungsmechanismus des Marktes, die Fähigkeiten sind, die da uns weiterbringen können. Also ich glaube, es werden uns Ingenieurinnen und Ingenieure, Erfinderinnen und Erfinder helfen und weniger staatliche Eingriffe.
Also Sie sagen, die Freiheit des Marktes ist wichtiger. Lässt sich das denn sagen, was wir vor einem Jahr im Einkaufskorb hatten, ist heute grob gesagt um wie viel Prozent teurer? Denn damit beschäftigen Sie sich ja auch.
Also wenn wir jetzt mal die allgemeine Inflationsrate nehmen, dann hat das Statistische Bundesamt jetzt gerade für den März die vorläufige Inflationsrate berechnet, 7,4%. Dazu muss man vielleicht mal zunächst sagen, diese Inflationsrate, die da allgemein bekannt gegeben wird, das ist ja ein Durchschnittswert. Das heißt, man nimmt einen allgemeinen Warenkorb, da sind fast 400.000 Produkte drin und das ist wie niemand konsumiert. Ich sage meinen Studentinnen und Studenten ganz gerne, das ist jemand, der zum Beispiel alles isst, weil da sämtliche Lebensmittel drin sind und das ist jemand, der jedes Hobby macht, jede Sportart macht, weil da alle Sportgeräte etc.
Also völlig unrealistisch.
Drin sind. Also unrealistisch, wie es unrealistisch nur sein kann als Modell, aber möglichst realistisch, um sozusagen einen allgemeinen Durchschnitt anzugeben. In Wahrheit hat natürlich jeder von uns seine ganz eigene Inflationsrate. Die hängt eben davon ab, wie viel wir kaufen. Und man darf bei dieser Inflationsrate, die allgemein bekannt gegeben wird, noch eines nicht vergessen. Es ist immer derselbe Warenkorb, der da verglichen wird. Und wir reagieren ja in Wahrheit auf Preise. Das heißt, wir kaufen ja teurere Sachen vielleicht weniger und günstigere mehr.
Wenn Sie einkaufen gehen, im Supermarkt unterwegs sind und darauf achten, wie Sie vom Marketing durch den Supermarkt geführt werden, was hält Ihnen dabei auf?
Ja, da achtet man natürlich sozusagen mit der professionellen Brille immer dann schon drauf, wenn ich im Lebensmitteleinzelhandel einkaufe. Und da nimmt man vielleicht nochmal stärker das wahr, was wir als Kunden und Kundinnen insgesamt aber auch wahrnehmen können, nämlich eine Aufwertung der meisten Lebensmittelhändler in den letzten Jahren. Die Warenpräsentation ist wertiger geworden, die Ladengestaltung ist schöner geworden. Es fällt natürlich auch auf, dass bestimmte Sortimente sich verändert haben, auch deutlicher positioniert werden. Zum Beispiel die Convenience-Sortimente, also das, was man sofort essen, trinken kann, was man mitnehmen kann, was häufig am Anfang des Marktes oder am Ende dann bei den Kassen positioniert werden. Und es fällt natürlich auf, dass mehr und mehr der Kassierprozess automatisiert werden soll. Das kommt jetzt so langsam auch in den Lebensmitteleinzelhandel, auch Stichwort Smart Stores. Also die Frage, kann man nicht einen Lebensmitteleinzelhandel auch gestalten, ohne dass es die klassische Kasse geben muss?
Was ja früher mal zu hören war, die günstigsten Produkte, die liegen unten, da muss sich der Kunde bücken, das ist damit Arbeit verbunden. Gilt das noch in Zeiten der Inflation?
Das gilt insgesamt in den letzten Jahren schon nicht mehr so sehr, weil es manchmal andere, wichtigere Gründe gibt, für die Unternehmen ihre Produkte zu positionieren. Nicht selten sind ja die günstigeren Produkte einer Warengruppe die Eigenmarken des Händlers, also die Marke, die man nur bei diesem einzelnen Händler kaufen kann. Und da kann es oft darum gehen, dass gerade diese Eigenmarke besonders stark positioniert wird, dass man die besonders gut sieht und dass vielleicht der Preisvorteil auch nochmal besonders hervorgehoben wird. Wir erinnern uns vielleicht an so Werbekampagnen, wo sogar die Herstellermarke und die Eigenmarke direkt gegenübergestellt worden sind. Es gilt aber insgesamt natürlich noch, dass man sich im Ladengeschäft gut umschauen sollte und Preise vergleichen sollte. Da hilft ja dann auch der Grundpreis am Schild, dass man in der Tat da vielleicht bewusste Einkaufsentscheidungen treffen kann.
Was können Sie denn aufgrund Ihrer Erfahrung sagen, wie ich als Kunde ja durchaus so ein bisschen an der Nase herumgeführt werde? Erstmal wird mir ja Lust gemacht, indem, glaube ich, das Obst und Gemüse vorne liegt, dass ich schon mal eine gute Stimmung bekommen soll. Manche arbeiten mit Musik, dann gab es mal das Thema Duft sogar in Supermärkten. Was gibt's da alles?
Also grundsätzlich ist es natürlich Aufgabe, und ich finde, das ist auch völlig berechtigt, dass Handelsunternehmen versuchen, uns möglichst viel zu verkaufen. Und zu diesem Zwecke versuchen sie uns erstens möglichst lange im Einkaufsgeschäft zu halten und zweitens natürlich über verschiedene Reize Lust darauf zu machen, dass wir Güter kaufen. Entweder dadurch, dass sie sagen, der Preis ist besonders günstig, das Produkt ist besonders toll, oder dadurch, dass es zum Beispiel riecht, vielleicht nach Backwaren oder nach irgendetwas Frischem, dass die Ware schön präsentiert ist und schön aussieht. Ich glaube, die Gegenreaktion des Kunden sollte sein, dass wir uns bewusst machen, dass wir Einkaufsentscheidungen möglichst vernünftig treffen und dass selbst wenn wir sagen, wir treffen jetzt aus Bequemlichkeit eine Entscheidung, dass wir das dann bewusst machen, dafür kann man sich ja entscheiden. Man kann ja sagen, ich habe jetzt keine Lust, mir etwas zuzubereiten, sondern ich kaufe mir das fertig, oder ich habe keine Lust auf viel Auswahl, sondern ich möchte schnell eine Entscheidung treffen. Aber das bewusst zu machen und sich insofern immer genau zu überlegen, was man denn eigentlich benötigt. Vielleicht etwas ungewöhnlich, wenn ich als Volkswirt das sage, aber es gibt diesen klugen Spruch, der wahre Reichtum liegt in der Armut der Bedürfnisse. Und letztlich steckt dahinter bewusste Einkaufsentscheidungen treffen. Das sind, glaube ich, die besten.
Das, was Sie gerade damit sagen wollen, ist weniger konsumieren.
Ich sage vielleicht gar nicht weniger konsumieren, sondern vernünftiger, bewusster konsumieren. Denn es steht natürlich jedem frei. Das ist auch Teil der Freiheit, die Güter zu kaufen, die man gerne haben möchte. Das können auch sehr teure sein. Man darf auch verschwenderisch einkaufen. Schade ist nur, wenn man es natürlich sozusagen unbewusst macht und wenn man dann merkt, dass man mehr Geld ausgegeben hat, als man es eigentlich wollte.
Da gibt es Supermärkte, Discounter, und die haben auch manchmal noch Ableger. Blicken wir da überhaupt noch durch, wer gehört zu wem? Professor Alexander Hennig kann uns da weiterhelfen. Uns kommen auch die ersten Hörerfragen rein. Und Jochen Schmidt möchte zum Beispiel wissen, kann es sein, dass Norma der liederlichste Discounter ist? Wie kommt das? Wie kann das Geschäftsmodell der 80er noch heute so profitabel sein? Können Sie was dazu sagen?
Das kann ich, ja. Also Discounter Das sind ja zunächst mal die Betriebsformen, die sich eigentlich so herausgeprägt haben, dass sie möglichst günstig Lebensmittel und andere Güter des täglichen Bedarfs verkaufen wollten. Da haben wir die beiden großen Discounter Aldi und Lidl und dazu kommen dann die Ableger Penny vom Rewe-Konzern und Netto von Edeka. Und dann gibt es noch Norma als kleinster Discounter. Und Norma hat das nicht gemacht, was die anderen Discounter gemacht haben. Die Aufwertung in der Warenpräsentation, in der Ladengestaltung und im Sortiment. Und deswegen erscheint uns das manchmal etwas ältlich. Und der Hörer hat schon ganz recht, wenn er sagt, das ist die Anmutung der 80er Jahre. Jetzt darf man nicht vergessen, dass auch dieses Unternehmen natürlich dadurch Prozesskosten spart. Und es durchaus auch Kunden gibt, die sagen, ich brauche diese Aufwertung gar nicht. Mir selber geht das manchmal auch so, dass wenn ich heute im Discounter einkaufe, dass ich dann denke, manches von dem, was vielleicht schön aussieht, brauche ich fürs Einkaufen privat, aber eigentlich nicht.
Weil ich mir bewusst machen muss, ich zahle das natürlich auch mit.
Aufwertung kostet natürlich Geld, also eine schönere Warenpräsentation, mehr Energiekosten für entsprechende Beleuchtung, teurere Regale, vielleicht auch mehr Fläche, die man benötigt, um die Ware zu präsentieren und nicht zuletzt auch mehr Personal, das man benötigt, wenn man zum Beispiel nicht mehr von der Palette verkauft, sondern es ins Regal einräumen muss. Und letztlich erhöht das natürlich die Kosten und damit hat das auch einen Einfluss auf die Preise.
Christina aus Unbekannt schreibt uns ins Studio, Karotten zum Beispiel sind günstiger, wenn sie abgepackt in Plastik, zum Beispiel im 2-Kilo-Beutel zu kriegen sind. Warum sind Lebensmittel nicht günstiger, die lose sind und damit viel umweltfreundlicher?
Also ich kann das jetzt an der Stelle nur vermuten, aber zunächst mal muss man sich bei den unverpackten Lebensmitteln bewusst machen, dass die auch verpackt in die Filiale geliefert werden. Das hat auch schon Lebensmittel hygienerechtliche Gründe, dass das so gemacht wird. Und ich kann mir jedenfalls vorstellen, dass auch die Handlingskosten natürlich einfacher sind, wenn das Ganze abgepackt ist. Unverpackt war ein starker Trend in den letzten Jahren, der jetzt auch aufgrund von Prozessschwierigkeiten sich zum Teil auch wieder zurückgefahren hat. Es gab Händler, die unverpackte Lebensmittel zum Beispiel im Bereich der Nusswaren eingeführt haben, es inzwischen aber auch wieder aufgegeben haben. Ich glaube, entscheidender ist die Frage nach der ökologischen Vorteilhaftigkeit der Verpackung. Also muss es die Plastikverpackung sein oder kann es nicht auch eine Papierverpackung sein? Und wie kann diese Verpackung anschließend dann wieder dem Kreislauf zugeführt werden? Und da hat sich ja auch vieles getan. Das sehen wir ja, dass wir bei Verpackungen, auch bei der Trennung von Verpackungen, dass der Plastik vom Papieranteil getrennt werden kann, dass sich da vieles tut.
Es kommen so viele Fragen rein von den SWR1-Hörerinnen und Hörern. Die arbeiten wir jetzt gerade mal noch gemeinsam ab. Aus Stuttgart-Botnang will Udo zum Beispiel wissen, wann wird endlich der Grundpreis im Laden bei der Preisauszeichnung gleich groß geschrieben wie der Verkaufspreis? Man braucht ja eine Lupe.
Das ist eigentlich keine so schlechte Idee. Grundpreis bedeutet ja, dass auf dem Preisschild auch angegeben werden muss, wie teuer ist das Produkt pro Mengeneinheit, damit man dann bei unterschiedlichen Mengen eben auch gut vergleichen kann. Das ist in der Tat manchmal etwas klein geschrieben. Jetzt könnte man auch wieder sagen, das Gute ist, dass es diese Verpflichtung in der Preisangabenverordnung gibt. Und normalerweise gibt es dann auch Gewerbeaufsichtsämter, die schauen, dass es nicht zu klein gemacht ist. Gleich groß würde ich es jetzt vielleicht auch nicht machen, denn man möchte natürlich schon noch wissen, wie viel Geld bezahlt man denn jetzt tatsächlich dann für dieses Produkt. Aber in jedem Falle ist der Grundpreis eine sehr gute Möglichkeit, um dem Verbraucher oder der Verbraucherin zu helfen, die Preise miteinander zu vergleichen. Denn es ist natürlich eine Möglichkeit, Preise zu erhöhen, indem man Mengen verringert. Das hat man jetzt gerade in Inflationszeiten auch gesehen.
Mengen verringert ist ein gutes Stichwort, sieht man gerade bei solchen Osterverpackungen, die es dann gibt. Weihnachten, Ostern gibt es das häufig. Im Bereich von Süßwaren zum Beispiel, da ist dann viel weniger drin, der Preis ist aber höher. Ne?
Mhm. Ja, wenn wir Geschenke kaufen, dann verhalten sich viele Verbraucherinnen und Verbraucher nicht mehr so rational. Da geht es häufig darum, dass man natürlich dem anderen eine Freude machen möchte. Deswegen geht es vielleicht darum, dass man eine Marke kauft. Viele, die eine günstigere Eigenmarke für sich selber kaufen, die würden die jetzt nicht verschenken, weil das ja dann vielleicht ein bisschen günstig aussieht, so als ob man nicht Wertschätzung für den hat, den man da beschenkt. Und bei den Verpackungen ist es genauso. Da spielen die Anbieter mit der Bequemlichkeit des Kunden, der es dann nicht mehr selber einpacken muss. Das sieht vielleicht auch ganz schön aus. Empfehlenswerter wäre vielleicht aber, es lieber selber einzupacken, vielleicht noch eine Karte dazu zu machen. Man kann grundsätzlich sagen, dass die Bequemlichkeit eigentlich der größte Feind des Portemonnaies ist. Das heißt also auch hier, wenn Bequemlichkeit, dann sich vielleicht bewusst dafür entscheiden und wissen, dass man das bezahlen muss.
Aus Denzlingen schreibt uns Karin Kraus und die macht sich Sorgen, da sie immer mehr Eigenmarken sieht. Und sie macht sich Sorgen, dass die eigentlichen Marken verschwinden, dass sie verdrängt werden und damit die Eigenmarken dominant werden. Haben Sie eine Einschätzung zu Ihrer Sorge?
Also die Eigenmarken, die Marken, die von den Händlern selber markiert werden, in kleinen Teilen sogar von den Händlern selber produziert werden, die haben in der Tat in Deutschland einen vergleichsweise hohen Marktanteil. Der liegt zwischen 40% und 45% am Gesamtmarkt. Das liegt auch daran, dass die Discounter in Deutschland so stark sind und gerade die Discounter sehr stark auf Eigenmarken setzen und die Vollsortimenter dann Eigenmarken haben, um gegen die Discountpreise zu arbeiten. Ich würde jetzt allerdings keine Sorge haben. Wir wissen auch zum Beispiel aus Untersuchungen der Stiftung Warentest, dass die Eigenmarken qualitativ oft auf demselben Niveau liegen, auch wie Herstellermarken. Und es entscheidet dann natürlich auch der Kunde, der häufig Eigenmarken kauft. Das hat manche B-Marke, also nicht ganz so prominente Herstellermarke, dann tatsächlich auch die Existenz gekostet. Aber wir haben nach wie vor auch viele starke A-Marken. Und dann muss der Kunde sich eben entscheiden. Möchte er das Markenprodukt, das er kennt, das er schätzt, und dann bezahlt er vielleicht etwas mehr davon? Oder kauft er sich die Eigenmarke, um den Preisvorteil zu haben?
Inzwischen werden Lebensmittel online angeboten. Lässt sich das sagen? Wie viel Prozent kaufen Ihre Lebensmittel online inzwischen?
Wenn man sich den Umsatzanteil der online gekauften Lebensmittel anschaut, dann liegt er etwas über 1%. Also das ist noch sehr, sehr klein. Das ist ein Nischenmarkt. Das ist anders als bei der sogenannten Non-Food, bei den Gütern des nicht täglichen Bedarfs. Die kaufen wir zu einem Viertel schon online ein. Dieser Nischenmarkt ist aber gleichwohl wichtig, und zwar in den Regionen, in denen die Besiedlung entweder sehr dicht ist. Das heißt, hier gibt es dann die Anbieter, die einem die Lebensmittel nach Hause bringen, oft auch mit einem zeitlichen Versprechen. Das sind dann die, die mit kleinen Autos, kleinen Lieferwagen oder sogar Fahrrädern unterwegs sind und sagen, wir liefern innerhalb von 20 Minuten, von 50 Minuten.
Das ist wieder die Bequemlichkeit, die Sie da ansprechen.
Und da ist es auch wieder die Bequemlichkeit, das kenne ich jetzt von uns auch. Da sind wir insofern schon auch typische Großstadtkäufer, dass es eben gut sein kann, dass man abends sagt, jetzt hätte man gern noch das und das und das. Man hat vielleicht Lust, nichts zu bestellen, sondern möchte gerne etwas kochen, und dass man dann einen solchen Lieferdienst nutzt. Da bezahlt man dann wieder etwas mehr für die Bequemlichkeit, die man dann hat, dass man nicht mehr selber sich auf den Weg macht. Denn die Öffnungszeiten geben es ja meistens her, dass man dann bis 22 Uhr noch einkaufen könnte.
Also die Bequemlichkeit spricht dafür. Was spricht dagegen?
Ich glaube, es spricht erstmal nichts dagegen, sondern auch hier ist es wieder so, dass der Konsument oder die Konsumentin, also die Verbraucher, entscheiden, ob sie dieses Angebot nutzen oder nicht. Das Angebot gibt es deswegen, weil es die Nachfrage gibt. Und wenn das dann zu den entsprechenden Prozesskosten abgewickelt werden kann, dann wird es das Angebot auch geben. Was wir jetzt gerade feststellen, und das ist, glaube ich, auch ganz gut und sinnvoll, dass es eine Konsolidierung in diesem Markt der Lebensmittellieferanten gibt. Denn wie bei jedem Markt am Anfang gibt es dann auch Eigenschaften und Handlungen, die nicht in Ordnung sind. Da geht es zum Beispiel vielleicht um Arbeitsbedingungen, um die Bezahlung etc. Da ist es dann ganz vernünftig, dass der Staat hier regulatorische Grenzen setzt, ohne die Freiheit der Anbieter allzu sehr einzugrenzen, dass zum Beispiel Arbeitsbedingungen oder Löhne verbessert werden. Und deswegen verschwinden jetzt auch manche Anbieter wieder, weil sich das Geschäftsmodell dann nicht mehr lohnt.
Wir haben eine Mail bekommen aus Breisach von Matthias. Der hat selber, ist aktiv auf einer Online-Plattform mit seinen Produkten und bewirbt die als unschlagbar im Preis. Und jetzt sagt er, wenn aber jemand bei mir eine Schokolade 100 Gramm für 14,20 Euro einkauft, bei einem Einkaufswert von 2,30 Euro, kann man nur den Kopf schütteln. Vieles auch der Bequemlichkeit der Käufer zuzuschreiben und dem Glauben, dass man es nicht billiger als bei der Plattform bekommt. Wir haben unzählige Beispiele für solch ein Käuferverhalten. Wie kann man so etwas einordnen?
Ja, da kann man diesem Händler ja im Grunde genommen erstmal gratulieren, dass er es schafft, wie er sagt, seine Waren für 2,30 Euro einzukaufen und für 14 Euro weiter zu verkaufen. Ich weiß nicht, ob vielleicht noch irgendwelche Handlingskosten dazukommen, ob die Ware noch in einer Weise verarbeitet wird, eingepackt wird, zusammengestellt wird. Es scheint aber ja so zu sein, dass es irgendwelche andere guten Gründe gibt, dass Kunden sich dafür entscheiden, diesen hohen Preis zu bezahlen. Vielleicht schafft er es auch, die Bedürfnisse seiner Kunden besonders gut zu kennen. Vielleicht hat er die entsprechenden Daten aus dem System, weiß genau, was er welchen Kunden wann anbieten kann. Und wenn die Kunden ihm das Preisversprechen glauben, dann kann er auch erfolgreich sein.
BWL, Digital Commerce Management, heißt der Studiengang an der Dualen Hochschule in Mannheim. Corinna aus Zürich schreibt uns, wie viele weibliche Vortragende, also Dozentin meint sie, gibt es bei diesem Studiengang?
Ja, die Duale Hochschule Baden-Württemberg, nicht nur in Mannheim, sondern an allen Standorten des Landes, legt mittlerweile einen sehr großen Wert darauf, dass auch bei der Auswahl der Dozentinnen und Dozenten, auch der Professorinnen und Professoren, sowohl Männer als auch Frauen berufen werden. Wir haben in unserem Studiengang Digital Commerce Management etwa knapp die Hälfte an Dozentinnen. Das ist auch deswegen schon so, weil gerade in diesem Bereich, in dem wir von digitalen Prozessen sprechen, im Bereich von Marktforschung, im Bereich von Beschaffungsmanagement, da haben wir inzwischen auch ganz viele Frauen, die in den Unternehmen an verantwortlichen Positionen sitzen. Und wir freuen uns dann, wenn die als nebenberufliche Dozentin dann auch zu uns kommen, um jungen Menschen etwas mitzugeben von ihrer Expertise und ihrem Wissen.
In verantwortlichen Positionen, nicht nur beim Personal, ne? Das war ja früher so typisch.
Nein, nicht nur im Personal, sondern zum Beispiel als Geschäftsführerin und gar nicht nur von eigenen Unternehmen auch. Wir haben als Beispiel die Geschäftsführerin einer großen internationalen Marktforschungsgesellschaft, deren Deutschlandstandort, die ist bei uns Dozentin. Kann das vereinbaren mit ihrem Beruf und das freut uns dann sehr, dass wir das schaffen konnten.
Alexander Hennig, Sie haben eindrückliche Erfahrungen auf Ihren Reisen nach Belarus und Nordkorea gemacht. Also ich unterstelle mal, das war kein Strandurlaub. Belarus gab es Ende 2021 mehr als 800 politische Gefangene. Zieht es Sie zu diktatorischen Regimen?
Das nicht, aber ich interessiere mich sehr für Geschichte der DDR. Dann kommt man schnell auch zu den sozialistischen Bruderstaaten. Ich habe sämtliche Länder Osteuropas und des postsowjetischen Raums bereist. Und dann interessiert einen natürlich irgendwann auch zum Beispiel Belarus oder Nordkorea. Und da ich ja glaube, dass die Wahrheit einer Absicht nur die Tat ist, wie Hegel sagt, machen, 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 habe ich mir dann Mühe gegeben und habe es dann auch tatsächlich geschafft, nach Nordkorea reisen zu können.
Das Machen, Machen, Machen ist gar nicht so einfach. Also es sind Länder, wo es jetzt natürlich auch überhaupt keine Reiseempfehlungen gibt, sondern da wird gewarnt, sollte man nicht hinfahren. Wann waren Sie da und wie haben Sie es geschafft, hinzukommen? Ist ja gar nicht so einfach.
Also in Belarus war ich 2018 und, weil ich es so interessant fand, 2019 nochmal. Das also war damals vor den Protesten, das war damals auch gar nicht schwer. Da gab es sogar Visaerleichterungen, weil man westliche Touristen anziehen wollte. Nordkorea ist deutlich schwieriger. Die Demokratische Volksrepublik Korea, wie sie offiziell heißt, lässt ungefähr 2000 Touristen pro Jahr aus dem Westen ins Land. Ich war 2012 da zu den Feierlichkeiten des 100. Geburtstages des ewigen Präsidenten, also des Großvaters des aktuellen Diktators. Heute würde ich auch nicht mehr reisen, weil die Sicherheitslage natürlich einfach zu gefährlich ist.
Was sehen Sie denn vom Land? Sie werden doch wahrscheinlich ganz strukturiert zu den Orten geführt und kriegen nicht so wirklich das tatsächliche Leben der Menschen mit.
Das muss man vorher wissen. Wenn man durch Nordkorea reist, dann ist man keine Sekunde alleine. Man fliegt mit der nordkoreanischen Fluggesellschaft von Peking aus nach Pyongyang in die Hauptstadt. Und es ist dann auch egal, ob man eine Individualreise gebucht hat oder eine Gruppenreise mit 10 oder 20 Leuten. Es sind immer die gleichen Stellen, die man zu sehen bekommt. Es sind immer Aufpasser und Reiseführer dabei, die zum Teil auch Deutsch sprechen. Das muss man vorher wissen. Gleichwohl kann man sich natürlich schon einige Eindrücke vom Leben im Land machen. Man darf sogar Fotos machen, die dann anschließend auch überprüft werden an der Grenze. Und man bekommt schon einen Eindruck davon, wie es im abgeschottetsten Land der Erde in einer schrecklichen stalinistischen Diktatur zugeht.
Wir haben jetzt viele über Supermärkte gesprochen. Waren Sie dort in einem Supermarkt?
Nein, weil es in Nordkorea nicht die Supermärkte so wie bei uns gibt. Das ist jetzt nicht so, dass man da quasi einkaufen gehen kann, sondern Nordkorea ist eine Zentralverwaltungswirtschaft. Das heißt, es gibt eine staatliche Plankommission. Und im Gegensatz zur Planwirtschaft in der DDR ist sogar die Konsumentenebene mit geplant. Das heißt, der Staat plant für seine Bürger, wie viel Wohnung man braucht, wie oft man Hemden oder Schuhe braucht und wie viel Reis man in der Woche zugeteilt bekommt. Und es gibt dann Auslieferungslager, an denen man dann mit entsprechenden Gutscheinen und Rationierungsmarken einkaufen, in Anführungsstrichen, gehen kann. Also das heißt, es gibt jetzt nicht die Einkaufsstätten, wie es das hier gibt. Es gibt auch keine Restaurants oder Bars oder Hotels. Nordkoreanern ist es nicht erlaubt, das Stadtviertel in Pyongyang oder die eigene Stadt zu verlassen.
Macht wahrscheinlich ganz schön demütig, wenn man so etwas erlebt, oder?
Das macht sehr demütig. Ich bin jemand, dem bestimmt nicht alles in Deutschland gefällt und der natürlich auch hier und da etwas zu kritisieren hat. Aber ich finde, das ist gerade einer der Vorteile, auch wenn man reist, dass man zurückkommt und sich auch vergleichen kann. Und Nordkorea ist mit Sicherheit das Land, das dann am demütigsten macht. Denn wenn man sieht, wie dort ein absurder Führerkult gehuldigt wird, wenn man sieht, wie die gesamte Gesellschaft durchgehend militarisiert ist und schon im Kindergarten mit Schusswaffen geübt wird und wenn man sieht, wie desaströs die wirtschaftliche Lage ist, dann kommt man nach Hause und kann nur sagen, was man für ein riesiges Glück hatte, dass man in Mitteleuropa, dass man in Deutschland geboren worden ist. Und denn das ist ja Zufall.
Deutschland hat in einem internationalen Vergleich bei qualifizierten Fachkräften aus dem Ausland an Attraktivität eingebüßt. Bei Studierenden gehört Deutschland allerdings nach der Schweiz, Norwegen und Finnland zu den attraktiven Ländern. Können Sie sich das erklären? Können wir die einfach nicht halten? Woran liegt's?
Vielleicht haben diese beiden Werte auch unmittelbar gar nichts miteinander zu tun. Es ist natürlich erstmal ein schöner Befund, dass wir aus studentischer Sicht ein attraktiver Standort für Hochschullehre sind. Schön wäre natürlich aus volkswirtschaftlicher Sicht, wenn die Menschen, die hier hinkommen, um hier zu studieren, anschließend dann auch hier bleiben, hier erwerbstätig sind. Denn das ist volkswirtschaftlich gesehen natürlich die schönste Form von Zuwanderung. Und wir können ja gerade sehen, dass die sehr starken 2010er Jahre, die wir hatten, dass die auch sehr viel damit zu tun hatten, dass unsere Zahl der Erwerbstätigen um 4 Millionen gestiegen sind. Und das waren eben vor allen Dingen Zugewanderte aus den osteuropäischen EU-Ländern, die hier in Deutschland arbeiten, leben, konsumieren, Steuern und Sozialversicherung bezahlen.
Jetzt haben wir zu Beginn darüber gesprochen, die Inflation etwas zurückgegangen von Januar, Februar 8,7% auf 7,4% im März. Wie sieht es denn weiterhin aus? Was glauben Sie? Wie geht es weiter?
Also die Inflationsraten, die werden sich jetzt weiter absenken. Das dauert bei Inflationsraten immer. Inflationsraten sind sehr träge. Das heißt, wir werden in diesem Jahr vermutlich noch um die 6% insgesamt liegen und frühestens im Sommer 2024 wieder auf einem Niveau von 2-2,5% bei der Inflationsrate liegen. Also etwas, das wir uns dann wünschen. Und konjunkturell ist so, dass wir die sehr kleine, leichte Rezession des letzten Quartals und des ersten Quartals nun bald hinter uns lassen können. Die Lieferknappheiten weltweit verringern sich auch. China produziert wieder. Und es werden auch wieder die Konsumenten sein, so wie im letzten Jahr, die mit ihrem privaten Konsum das Wirtschaftswachstum in diesem Jahr stützen. Vermutlich haben wir sogar ein kleines Plus in diesem Jahr und hoffentlich ein größeres im nächsten.
Mit dem bewussten privaten Konsum habe ich heute Vormittag bei Ihnen gelernt. Jetzt kommt eine Frage rein aus Stuttgart von Michael Neumann und der sagt ja vielleicht eine sportliche Frage zum Schluss, da auch mit einer Frage zum Fußball begonnen wurde. Heute Abend spielen die Adler Mannheim im Halbfinale in den Playoffs gegen Ingolstadt. Verfolgt Professor Hennig als Bewohner einer Eishockey-Hauptstadt Mannheim auch dieses Spiel? Was sagen Sie?
Also ich bin ein großer Freund des Fußballs, aber vor allen Dingen des Amateurfußballs. Ich muss gestehen, dass vom professionellen Fußball in der Bundesliga ich mich ein bisschen entfremdet habe. Auch deswegen, weil ich manche Eigenheiten und Entwicklungen dort nicht so mag. Und ich kann es wirklich jedem nur empfehlen, zu anderen Sportarten zu gehen. Das kann Eishockey oder Basketball sein, was ich auch ab und an gerne tue. Ich fahre aber auch gern zu Tischtennis-Europameisterschaften oder jetzt zur Rennrodel-Weltmeisterschaft in Oberhof. Ich kenne mich mit diesen Sportarten überhaupt nicht aus, aber man kann dort eine ganz andere Art von sportlicher Leistung und Fankultur erleben. Es gibt da nicht das, was es in den Stadien gibt, die einen gegen die anderen, die einen werden von den anderen beleidigt, sondern alle freuen sich eigentlich, dass sie dort sind. Ich war im letzten Sommer in München bei diesen European Championships, wo dann auch die verschiedensten Sportarten sind. Ich fahre in diesem Sommer nach Krakau zu den Europaspielen und ich bin ein großer Befürworter, dass gerade diese zweitrangigen Sportarten, die vom Fußball oft so weggedrückt werden, dass da die Leute hingehen, denn das sind wirklich tolle Erlebnisse, die man da haben kann.
Ja, die erfahren manchmal einfach zu wenig Aufmerksamkeit, hat man den Eindruck. Was ist so eine Sportart, die Sie noch für sich entdeckt haben? Sie haben jetzt einiges genannt. Ist es da manchmal so, dass Sie was sehen und dann sagen Sie, ah, möchte ich auch gerne ausprobieren?
Das nicht, weil meine Sportart ist der Schiedsrichtersport. Auch da bewegt man sich natürlich viel. Ich habe eine Zeit lang Badminton gespielt, aber das ist dann mit Mitte 40 mit den Knochen dann irgendwann nicht mehr so leicht.
Das geht noch.
Also eine neue Sportart auszuprobieren, das würde ich jetzt nicht tun. Aber in jedem Falle neugierig sein und sich Sportarten anschauen. Und dann fuchst man sich ein bisschen rein. Worum geht's hier eigentlich? Man kommt sofort ins Gespräch mit den Leuten. Und ich kann das wirklich jedem nur empfehlen, gerade auch internationale oder nationale Spitzenveranstaltungen in Sportarten zu besuchen, von denen man keine Ahnung hat.
Also dann viel Spaß weiterhin und herzlichen Dank für den Besuch heute Vormittag in SWR 1 Leute.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.